EDV-Anstalt. Erste Reihe fußfrei. Ein Podcast von Grießmeisterei. Hallo Franz.
Servus Thomas. Du Thomas, wir haben dann beim letzten Mal diese Herangehensweise diskutiert und du hast ja ganz klar gesagt, welche Voraussetzungen da notwendig sind, ne? Natürlich ist der oder diejenige, die dort entsprechend an der Position sitzt, ja, und diese Entscheidungen trifft, auf sich, sage ich mal, und auf seine Verantwortung, sage ich mal, fokussiert. Aber in letzter Konsequenz, wir sehen doch immer wieder, und das ist meines Erachtens so, diese Problemstellung, das ist ja nicht ein Gewerk, ja, das ist ja eine Klinik oder ein Krankenhaus, wie immer wir das bezeichnen, besteht ja aus sehr, sehr vielen, ja, Gewerken. Ja. Und wenn wir jetzt diese Gewerke mal, sage ich mal, so ganz grob schlichten, dann haben wir die medizinischen Prozesse mit allen notwendigen, sage ich mal, handelnden Personen dabei. In diesen medizinischen Prozessen haben wir immer mehr natürlich auch die medizintechnischen Prozesse, die da mitspielen. Aber wir haben natürlich nebenbei, und das ist ja allen eh klar, in unseren Breitengrasen funktioniert halt ein Krankenhaus nur, weil es ein Haus hat, wenn es eine Stromversorgung hat, wenn es eine Wasserversorgung hat, wenn es ein Klima hat, also Heizung etc. Also ich brauche ein Haus und eine Betriebstechnik. Ich habe eine Verwaltung, die vielleicht dann die Küche macht oder die Apothekenbestellungen oder welche auch immer. Das hängt ja auch immer von der Struktur ab und das ist ja auch ganz ein wichtiger Faktor. Und last but not least haben wir so dieses komische Querschnittsthema, das heißt IT, weil das spielt in jedem diesen Aspekten eine Rolle. Wie geht denn das jetzt auch an, wenn ich mich vorbereiten sollte und sage, wie mache ich denn das? Was ist denn da, gibt's da einen Lösungsansatz? Ist das in Wirklichkeit, lassen wir es darauf ankommen oder welche Erfahrungen hast du denn da mitgemacht?
Also der erste Schritt, der klingt so trivial, aber der ist ziemlich herausfordernd, ist einmal die gegenseitigen Abhängigkeiten klarzumachen. Wie hängen denn diese verschiedenen Gewerke zusammen? Ich nehme da was raus, wo ich persönlich auch etliche Erfahrungen schon hatte, Küche. Die Küche in einem Krankenhaus kann ich jetzt eigentlich, und das wird in Vorbereitungen oft so gemacht, als sehr eigenständig und selbstständig gesehen. Weil die Küche, ja, macht Essen und wenn sie kein Essen mehr machen kann, ja, dann kriegen wir es irgendwo anders her. Aber was bedeutet das eigentlich? Mit welchen anderen Dingen hängt das zusammen? Die Verpflegung des Personals, Anlieferung, die Logistik, die Zeitabläufe auf einer Station etc. Das heißt, diese Abhängigkeiten, denen muss ich mir mal bewusst werden. So, und dann kann ich hergehen und sagen, naja, jedes dieser Gewerke, sei es die IT, sei es die Küche, in der Pflege, in der Medizintechnik, wird immer wieder mal Probleme haben. Klar, das ist jetzt irgendeine Störung und wird natürlich zunächst einmal beginnen, diese Störung selbst zu bearbeiten. Es muss aber ganz klar sein und bewusst sein, wann beginnt eine Störung in einem Teil eines solch komplexen Systems, Auswirkungen auf andere Bereiche zu haben. Und spätestens dann muss an die nächste Ebene gemeldet werden. Das heißt, ich kann, wenn wir wieder zur IT gehen, einen Notfallmanager in der IT haben, der, wenn es in der IT eine Störung gibt, die jetzt rein die IT betrifft, wo alles rundherum noch gut läuft, sagt, okay, das beginnen wir mal IT intern zu bearbeiten. Es muss aber ganz klar im Vorfeld geregelt sein, wie schaut das Management aus, das Krisenmanagement, das Notfallmanagement, wenn es nicht mehr in einem Bereich intern abgewickelt werden kann? Weil dann kann es mit einem Schlag das gesamte System betreffen. Und fatal wäre es, aber leider passieren solche Dinge in der Realität, wenn man zuerst einmal im eigenen quasi kleinen Dorf versucht, die Dinge irgendwie wieder in den Griff zu kriegen. Das gelingt nicht und dann kommen schon langsam alle anderen drauf, dass sie auch betroffen sind. Das heißt, in dem Moment, wo ich merke, ich habe bei mir in meinem kleinen Detailbereich ein Problem, sollte ich schon sehr frühzeitig, und das muss eben vordefiniert sein, ein Aviso geben an die nächste Ebene, an die nächste quasi Komplexitätsstufe. Wir haben da ein Problem, noch arbeiten wir isoliert, aber wir wissen nicht, es die Dinge passieren oft sehr schnell, es könnte weiter eskalieren bis zu dem Punkt, und das kann dann über eine Kaskade sehr rasch gehen, dass das gesamte Haus, die gesamte Einrichtung in Mitleidenschaft gezogen ist. Und dann brauche ich ein übergreifendes Krisenmanagement, wo natürlich nach wie vor jedes Gewerk für sich daran arbeitet, mit der Situation fertig zu werden. Aber koordiniert. Koordiniert bedeutet, dass ich im Vorfeld auch schon weiß, was können Störungen in einem Bereich auch bei mir bewirken. Was bedeutet eine IT-Störung für mich in der Küche, auf der Pflegestation, auf der Intensivstation etc.?
Das verstehe ich schon in dem Bereich. Jetzt mache ich mal, sage mal, ich bringe so den ich drücke in die Wunde, okay?
Ja, tu das.
Jetzt wissen wir beide in dem Bereich, dass die beiden, ich nenne sie einmal so, die beiden Elemente, Haustechnik, ja, oder Betriebstechnik und IT, in vielen Dingen, sage ich mal, wenn die ein Problem haben, ein sehr schnelles, sage ich mal, flächendeckendes Problem verursachen. Ja. Es kann natürlich nur der IT-Ausfall in einem kleinen Bereich sein, im Labor oder wo auch immer, oder in der Küche, so wie der Stromausfall oder was auch immer. Es kann aber natürlich entsprechend so sein, dass das die Kaskade so schnell, wie du sagst, im Prinzip läuft, und dann haben wir in Wirklichkeit mehrere. Nehmen wir mal an, es ist nicht so. Ja, so wie du gesagt hast, es ist halt nur ein klein überschaubarer Bereich. Und der bereitet sich dann, sage ich mal, langsam, aber doch bis zu einem Kipppunkt aus, und dann kippt das System, wie wir so schön sagen, diese dynamische Lage, und dann ist es auf einmal flächendeckend. Wie kann ich mich als Organisation auf das vorbereiten, weil ja, da spielen ja unterschiedliche Persönlichkeiten eine Rolle, und die in Wirklichkeit müssen dann noch entsprechend, sage ich mal, jetzt dann aus dem einen, weiß ich nicht, ich nenne es jetzt Krisenstab, herausgehen und in den anderen gehen, oder brauche ich Verbindungspersonen, also ich nenne sie jetzt einmal Verbindungsoffizierinnen oder Offiziere, die also hier die Nahtstelle darstellen, oder wie kann ich mich auf das vorbereiten?
Zunächst einmal dadurch, dass ich mir erstens dieser Abhängigkeiten bewusst bin und zum anderen akzeptiere, dass so etwas wie eine Klinik spätestens im Krisenfall eine klare Führungsstruktur braucht. Wenn ich sage, na ja, die Technik soll schauen, dass das wieder funktioniert, ansonsten sterben meine Patienten, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, in einer derartigen Situation braucht es ein ganz klares, zentrales Management, wo die Informationen über die Kaskade zusammenlaufen und wo die Bemühungen, das Haus, die Klinik, das Krankenhaus wieder in eine annähernd normale Situation zu bringen, wo das gemeinsam koordiniert wird. Das bedeutet aber, dass ganz viel im Vorfeld passieren muss, dass ich das vorbereiten muss, weil ansonsten passiert genau das, was du gesagt hast, und das zeigt die Realität auch oft, dass dann im Stress, in der Emotion Persönlichkeiten aufeinander prallen, bis hin zu Schreiduellen und allen möglichen Austausch von Nettigkeiten. Und letztendlich es meistens nur nicht wegen der Führung gut geht, sondern trotz der Führung. Weil dann an der Basis Menschen arbeiten, die sich halt noch von der Cafeteria, vom Essen, von Gesprächen am Gang kennen und an der Basis versuchen zu kompensieren, was die Führung verabsäumt hat, vorzubereiten. Persönlichkeiten sind schon wichtig. Es ist schon gut und richtig, wenn ich im Vorfeld die handelnden Personen kenne und weiß, wer sitzt am anderen Ende, wer sitzt in der anderen Abteilung, mich mit dem im Vorfeld schon austauschen konnte. Aber es darf nicht sein, dass der Erfolg einer Krisenbewältigung davon abhängt, ob gerade die richtigen Leute zusammensitzen oder nicht. Das heißt, es braucht hier klare Regelungen. Wenn es zum Beispiel einen Krisenstab gibt, wunderschön, wunderbar. Der Krisenstab führt nicht. Der Krisenstab unterstützt eine einsatzführende Person. Punkt 1. Punkt 2. Türtafeln regeln keine Krise. Das heißt, es ist schön und gut, wenn ich einen S2 bis S-Schlangenlichtod habe. Wunderbar. Aber die gehören trainiert. Wenn sie mal trainiert sind, auch super, aber gibt es jetzt eine Geschäftsordnung für den Stab? Sprich, definierte Prozesse, die auf das konkrete Haus, auf die konkrete Einrichtung, auf den konkreten Bedarf zugeschnitten sind. Und wenn es das gibt, wunderbar, aber gibt es auch die verantwortlichen Notfall- oder Krisenmanager, Abschnittskommandanten, Abschnittsleiter, Abteilungsreferendare, die auch wissen, wie sie in einer Krise funktionieren, wie es zum Beispiel bei einem IT-Ausfall läuft und wie wir weiter kommunizieren und weiter zusammenarbeiten können. Und da hapert sehr oft, weil das gehört vorbereitet. Und das braucht natürlich Zeit, das braucht Ressourcen. Und da sind wir gerade im Krankenhaus sehr schnell weit weg von Dingen, die wirklich vorgehalten werden können. Ich selbst habe immer wieder mit Krisen- und Katastrophenreferenten von unterschiedlichen Spitälern zu tun gehabt, die gesagt, mir unter der Hand gesagt haben, ja, ich würde gern viel mehr tun. Aber ich habe diese Aufgabe zusätzlich zu meinem normalen Job. Ich habe dafür keine zeitlichen Ressourcen. Und eins muss ich ganz klar sagen, wenn jemand für das Krisenmanagement, das vorbereitende Krisenmanagement, in einer Einrichtung wie einem Spital zuständig ist, dann braucht der natürlich zeitliche Ressourcen. Das ist in vielen Spitälern schon so geregelt, wunderbar, aber sicher noch nicht in allen.
Ja, aber das ist stimmt alles. Ich kann das nur bestätigen, im Prinzip auch aus meinen Erfahrungen. Aber jetzt drehen wir das um, im Prinzip, wie du sagst, Vorbereitung. Ja, Vorbereitung aus meiner Sicht, das wäre so auf gut wienerisch im Prinzip, was wäre wenn, ne? Also ich mir die Frage stelle, das passiert, es könnte was passieren, aber das kennen wir ja aus der Literatur, aus anderen Bereichen auch, und das kennen wir ja aus der Technik, das heißt Fehlerbaumanalyse. Ne? Ist Fehlerbaumanalyse ein Mechanismus, den ich anwenden kann, um solche Pyramidenkaskaden, wie du sie geschildert hast, sage ich mal, strukturiert aufzubauen und daraus im Prinzip, sage ich mal, ein Modell entwickeln, oder ist das wieder eigentlich das Problem, das wir auf der anderen Seite haben? Je mehr ich schreibe, ist es gut, aber je eingeengter denke ich. Ja, das heißt, also ich habe das Problem, wir kennen es aus den Amerikanischen, die ja nur noch Schema F vorgehen und dann in manchen dynamischen Lagen, sage ich mal, die steht nicht in dem Handbüchel, daher weiß ich nicht, was ich tun soll. Ne? Ganz genau. Also wie gehe ich denn an das heran, an diese Diskrepanz?
Dieses Herangehen, sei es mit Fehlerbaumanalyse, Szenariotechnik und so weiter, ist immer eine gute Sache, um einmal zu starten oder sich auf Dinge, auf Gefährdungen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eintreten können, vorzubereiten. Aber wir sind jetzt genau an dem Punkt, weshalb ich persönlich sehr klar unterscheide zwischen Notfall und Krise. Notfall ist für mich, und es gibt einige Literatur, die in die Richtung auch ganz klar geht, Notfall ist, wenn ich eine eigene Struktur dafür brauche, aber mich darauf vorbereiten kann. Sprich, ich kann dafür eine Checkliste machen, ich kann die abarbeiten und die Sache ist gefährlich, die Sache ist herausfordernd, aber wir schaffen das nach einem Kochrezept. Krise ist, wir haben entweder nicht damit gerechnet, wir haben uns darauf nicht vorbereitet oder es hat keiner wissen können, dass so etwas passiert. Da brauche ich aber andere Kompetenzen. Um einen Notfall nach Notfallplan abwickeln zu können, muss ich mein Handwerk gut können, muss wissen, was im Notfallplan drinnen steht, und muss darauf trainiert sein, diesen Notfallplan umzusetzen. Um eine Krise zu managen, brauche ich andere Kompetenzen. Um eine Krise zu managen, muss ich einen derartigen Notfallplan unter Stress, unter Zeitdruck, mit hoher Emotion, mit unklarer Informationslage neu erfinden. Das heißt, ich bin mit einer Situation konfrontiert, auf die ich nicht vorbereitet bin. Warum auch immer? Weil aufgrund der Einzigartigkeit, weil ich die Vorbereitung nicht so gemacht habe, wie ich sie machen sollte. Und jetzt muss ich ad hoc rausfinden, was tun wir denn jetzt? Und da spricht man von sogenannten Metakompetenzen. Das heißt, es reicht dann nicht, dass ich mein IT-Kastel kenne, es reicht dann nicht, dass ich jedes Kabel im Spital kenne, es reicht nicht, dass ich alle Kochrezepte auswendig weiß, sondern ich muss dann ad hoc einen Prozess erfinden, der mir aus dieser misslichen Lage raushilft. Und da muss ich kreativ sein. Und das unter Druck.
Das heißt aber de facto, ja, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ja, das, was ich vorher so mit Fehlerbaum oder was eine entsprechende, was wäre, wenn wir betrachte, wenn ich das entsprechend mache, dann bin ich ja eigentlich nicht in der Krise, sondern eigentlich schon in der Vorbereitung, wie behandle ich den Notfall. Weil ich mir Gedanken darüber mache, was denn wie was wann. Jetzt kann ich das gut oder schlecht machen, bin ich bei dir in dem Bereich, oder vielleicht gar nicht machen, das ist das Schlimmste in dem Bereich, und komme jetzt in dem Bereich in die Situation, wo du sagst, okay, das ist dann die Krise, ne? Weil da habe ich dann wirklich die Krise, weil ich weiß nicht, was ich tun muss, und jetzt müssen wir entsprechend, sage ich mal, uns aufeinander verlassen können. Ne? Jetzt, wenn wir die Gesetze betrachten, die da, wie wir diskutiert haben, ob das das RKE, also Resilient Critical Entities ist, ob das im Prinzip die NIS 2 ist, dann geht ja die davon aus, unterstelle ich jetzt einmal, und wenn man das Gesetz liest in dem Bereich oder die Gesetze, dass man sich so gut wie möglich vorbereitet. So, jetzt wissen wir, das was du gesagt hast, keine Zeit, kein Geld, kein Interesse, und jetzt passiert in Wirklichkeit dieses Thema, und ich habe so manchmal auch das Gefühl, ist es nicht auch wichtig, dass man über diese Dinge miteinander dann übergreifend kommuniziert, weil jetzt, wenn man es einmal nur in ein Haus betrachtet, ne? Und wenn ich mir jetzt Blaulichtorganisationen anschaue und Übungen von Blaulichtorganisationen, dann sind es unterschiedliche Institutionen, die in einem Großschadensübungsfall genau das machen, was eigentlich wichtig ist. Sie probieren das einmal, was jeder gelernt hat in dem Bereich, und schauen, wo gibt es scharfe Kanten, die ich im Prinzip verbessern muss. Ist das eine Herangehensweise auch für jetzt die Bewältigung von NIS 2 und RKE, oder ist das ein falsches Modell?
Es ist, ich würde es nicht Herangehensweise nennen, ich würde es eine Notwendigkeit nennen. Denn wenn ich mir einfach nur am grünen Tisch überlege, in Ruhe, bei einer Besprechung mit Imbiss, kühlen Getränken, vielleicht mit einer hitzigen Diskussion, aber einfach überlege, was würde man denn tun, wenn was passiert, um dann nach 2 Stunden Sitzung drauf zu kommen, jetzt haben wir darüber gesprochen, jetzt sind wir gut vorbereitet. Da ist sehr viel Mut dabei, das so abzuwickeln. Weil der Mensch unter existenzieller Bedrohung, und Krise ist in der Regel eine existenzielle Bedrohung, weil einfach nichts mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte, funktioniert der Mensch anders. Da laufen unsere Denkprozesse anders. Da regiert auf einmal die Emotion. Amygdala, Hijacking und alle diese Fachbegriffe, die es da aus dem Bereich der Human Resources gibt. Das heißt, alle diese Dinge wie Krisenmanagement, auch Notfallmanagement, muss ich üben. Gerade dort auch, wo Abteilungen zusammenwirken, unterschiedliche Gewerke zusammenwirken müssen, muss das geübt werden. Und zwar nicht im Sinne von, reden wir es mal da durch oder machen wir eine Showübung, damit wir uns nachher gegenseitig auf die Schultern klopfen, sondern so, dass das Stress auch hineinkommt, dass die Emotion hineinkommt, damit ich lerne, auch unter Stress diese Dinge so abzuwickeln, dass sie zum Erfolg führen können. Und nicht nur auf der Ebene Portier, Krankenschwester und dritter Sekundararzt von unten links, sondern von ganz unten bis ganz oben. Da rede ich jetzt nicht vom Gesundheitsbereich alleine. Was ich immer wieder erlebe, ist, ja, okay, tut sie üben? Ja, wir machen schon Übungen. Die Teams üben. Was macht die oberste Führung? Naja, die hat ja keine Zeit, die wird da nicht eingebunden. Single Point of Failure, sage ich dazu. Weil woher sollen sie denn die wissen? An oberster Stelle, an oberster Verantwortung in einer Krisensituation zu führen, ist extrem herausfordernd. Und ja, es gibt Führungspersonen, die das super können und die das vielleicht in einem Umfeld gelernt haben und erfahren haben, das vielleicht noch in einem anderen Haus, in einer anderen Institution oder was auch immer war. Aber selbst dann gehört auch die oberste Führung in die Übung hinein, um, selbst wenn sie es perfekt können, als Vorbild dabei zu sein und klarzumachen, wenn wir so eine Krisensituation haben, dann müssen wir alle zusammenwirken und nicht die Basis kompensiert dann die nicht vorhandene Führung, sondern von oben bis unten hierarchisch gesprochen, haben alle dran zu arbeiten, dass es erfolgreich wird und jeder weiß, was zu tun ist und hat es geübt.
Das ist jetzt sehr bildlich gesprochen, vielleicht nicht passend, aber was mir dazu einfällt in dem Bereich und was man gerne im Prinzip immer wieder sagt, ist das, wir haben also hier unterschiedliche Instrumente im Sinne von Musikinstrumenten, die wir dann durch eine Partitur in einem großen Orchester zusammenbringen müssen und der Dirigent oder die Dirigentin entsprechend aber trotzdem dann in Wirklichkeit diese Einzelelemente so festigen muss oder so ich sage einmal so formen muss, dass die Musik, die die dann in dieser Krise spielen, hoffentlich auch eine ist, die man sich anhören kann oder die dann umgesetzt wird. Ja, kann
ganz
man
genau.
Das so bildlich sagen.
Dass die Einsätze im richtigen Moment kommen und so weiter. Oder der anderes Bild, der Kapitän am Schiff. Der Kapitän ist nicht da, um den Matrosen zu sagen, wie er was tut oder dem Maschinisten, wie er die Maschine repariert. Da gibt's übrigens in dem Zusammenhang mit dem Bild interessante Forschungen aus Großbritannien, wo sie geforscht haben, wie kann man U-Boot-Kommandanten bewerten, bevor sie wirklich das Kommando eines U-Boots übernehmen. Und dann ist man drauf gekommen, in dem Moment, wo der überfordert ist, fängt er an, die Dinge zu machen, mit denen er sich gut auskennt, weil er sie früher gemacht hat. Er rennt zum Navigator, er rennt dahin, er rennt dorthin und fängt an, Micromanagement an untergeordneten Stellen zu machen. Weil er einfach nicht mehr in der Lage ist, die Position des übergeordneten Kommandanten einzunehmen. Rona Flynn, die Leiterin des Teams, die das erforscht hat, hat das Butterfly-Effekt genannt oder Phänomen. Und das erlebt man ja in Wirklichkeit auch immer wieder, dass dann plötzlich, wenn die Krise da ist, die Führungskraft entweder versucht, über Druck zu reagieren, das darf nicht sein, also macht's was, bringt's das weg von meinem Tisch, oder anfängt, jedem zu erklären, was eigentlich zu tun wäre. Beides zeigt, diese Führungsperson ist out of order. Zumindest weit außerhalb der eigenen Komfortzone und in Wirklichkeit zumindest ein gutes Stück überfordert von der aktuellen Situation.
Lieber Thomas, es war wieder sehr angenehm, mit dir über dieses Thema zu plaudern. Ich glaube, es war sicher nicht das letzte Mal. Und ich hoffe, dass, wenn die Damen und Herren das sich anhören, sie etwas mitnehmen können. Wir werden uns wieder treffen und wir werden in dieser Phase weiter diskutieren. Dankeschön, schönen.
Freue mich schon drauf. Tschüss.